Gesund und geistreich, der Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen. Hallo und herzlich willkommen zu Gesund und geistreich, dem Podcast des Healthy Campus. Wir sind zurück aus der Sommerpause und hoffen, dass ihr einen wunderbaren Sommer verlebt habt, in Deutschland oder wo auch immer es möglich war. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Resilienz. Bevor wir da so ein bisschen näher drauf eingehen, an meiner Seite wie immer, oder gar nicht wie immer, sondern jetzt wieder nach zwei Pausen alleine, Dr. Arne Göring. Arne, schön, dass du wieder da bist.
Vielen, vielen Dank, Josie. Ich habe dich ehrlich gesagt auch ein bisschen vermisst über die Podcast-Pause in diesem Sommer. Schön, dass wir wieder gemeinsam im Studio sitzen und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute diese Sommerpause beenden mit einem wirklich total interessanten, spannenden Gast. Wir haben heute nämlich Sebastian Mauritz hier bei uns im Studio. Sebastian ist einer der Experten in Deutschland, ich glaube, das kann man so sagen, zum Thema Resilienz. Jemand, der sich seit Jahrzehnten fast mit diesem Thema auseinandersetzt, ein gefragter Redner, Coach, ein Trainer in vielen Bereichen auch des betrieblichen Kontextes, der unter anderem auch, und zwar wirklich aus fast altruistischen Gründen, könnte man sagen, sich im Rahmen eines Lehrauftrages im Healthy Campus Programm auch mit dem Thema Resilienz in der Lehre auseinandersetzt. Und das finden wir ganz besonders toll, dass er heute hier ist und uns über das Thema berichten wird. Herzlich willkommen, Sebastian. Schön, dass du hier an unserer Seite bist.
Ja, Arne, vielen Dank. Freue mich sehr, hier zu sein.
Maui, du hast, jetzt sage ich schon Maui, das ist sozusagen aus unserer gemeinsamen Studienzeit, denn wir haben mal eine Zeit lang gemeinsam Biologie studiert. Damals haben wir uns so angesprochen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz eine kleine Übersicht geben über dieses Thema Resilienz. Das ist ja ein Thema, was im Moment, glaube ich, gerade auch in der Folge der Pandemie eine unglaublich große Nachfrage, eine unglaublich große Aufmerksamkeit bekommen hat. Für dich ist das Thema ja jetzt nicht neu, sondern du beschäftigst dich schon seit sehr, sehr langer Zeit damit. Kannst du uns ganz kurz sagen, was ist Resilienz eigentlich? Was verstehen wir darunter unter diesem, ja, vielleicht doch etwas neueren Begriff?
Also die für mich leichteste Definition ist die von Professor Raphael Kalisch vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung in Mainz. Und der sagt, Resilienz ist das, was Menschen während und nach Widrigkeiten, und mit Widrigkeiten meint er Stressorexposition, mental gesund hält. So. Das heißt, man kann sagen, es ist irgendwie eine Art Krisenfestigkeit, es ist eine Art mentales Immunsystem gegen Stress. Und dieses Bild des mentalen Immunsystems finde ich ganz passend, weil man ja manchmal, das sind zwei Begriffe von Dr. Bohne, mit Emokokken und Kognokokken infiziert wird. Emokokken, dysfunktionale Emotionen wie Angst, wie Ärger, wie Verachtung. Und Kognokokken, eher nicht hilfreiche Glaubenssätze. Sowas wie, schaffe ich eh nicht, bei uns in der Familie kann keiner Mathe, deswegen kann ich es auch nicht. Und damit günstig umzugehen und damit gut sozusagen durch Krisen zu kommen, das ist für mich Resilienz.
Jetzt ist ja die Frage bei Resilienz, du hast gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Zugänge auch zu der Thematik, auch Interpretationslinien. Für mich ist ja die ganz relevante Frage, kann man Resilienz eigentlich lernen? Oder ist das was, was du, das gerade schon angedeutet, vielleicht auch schon mit der Geburt durch die Sozialisation in der frühen Kindheit mitgekriegt hast? Also, kann ich resilient werden oder ist das was, was ich entweder habe oder nicht?
Das ist eine super Frage. Ich habe da in der Literatur viel gesucht, habe dann irgendwann mal Professor Roth aus Bremen, berühmter Hirnforscher, mit dem hatte ich über ein anderes Programm irgendwie Kontakt und da habe ich mal gesagt, Mensch, Professor Roth, da hätte ich gern von Ihnen mal eine Aussage zu. So. Und dann kam der ein paar Wochen später tatsächlich mit einer für mich sehr, sehr guten Erklärung. Der sagte, ungefähr die Hälfte ist angeboren und die andere Hälfte ist erlernbar. Und beim Angeboren meinte er zum einen, was wir genetisch und epigenetisch halt haben. Genetik im Sinne von unserer Ausstattung, Epigenetik, wie wird unsere DNA angesteuert? So. Dann sagte er, der zweite Schritt ist das Stresssystem, was im Mutterleib sich bildet. Also wenn man als Fötus im Mutterleib ist, dann bestimmt das, was die Mutter erlebt an Stress, die eigene Elastizität des Stresssystems. Das heißt, eine Schwangerschaft nur in Entspannung gibt nicht so eine hohe Variabilität. Eine Schwangerschaft nur in Panik gibt auch nicht so eine hohe Variabilität. Deswegen sozusagen der zweite Teil, Ausbildung, Stresssystem im Mutterleib, der zweite Schritt. Dritter Schritt ist dann Primärsozialisation, Sekundärsozialisation und Tertiärsozialisation. Aber auch sozusagen frühe Bindungserfahrungen. Wie waren die? Das ist der Teil, der angeboren ist, beziehungsweise sich bildet, der schwer veränderlich ist. Und dann haben wir noch den ganzen Teil, der halt veränderbar ist. Also Coping-Stile, wie gehe ich mit bestimmten Dingen um, wie gut kann ich Dinge auch umdeuten, das ist jetzt so ein neues Konzept, Reappraisal nennt sich das. Bei mir ist das zum Beispiel Ärger als Hüter der Werte. Ärger wird ja manchmal aus meiner Sicht fälschlicherweise oder auch ein bisschen dümmlicherweise als negative Emotion gesehen. Für mich ist jede Emotion positiv, das heißt, es braucht einen Hinblick auf den Nutzen der Emotion. Und solche Dinge plus vieles mehr, Optimismus und Akzeptanz und Emotionsregulation, auch in schwierigen Zeiten, das sind alles Dinge, die kann man lernen, die kann man entwickeln. Und so gibt es Leute, die sind aufgrund ihrer Grundausstattung schon sehr resilient. Die müssen gar nicht so viel machen, die müssen auch nicht meditieren und keine Dankbarkeitstagebücher führen. Und es gibt die, die einfach sehr viel machen müssen, weil sie von der rohen Resilienz, von dieser Grundresilienz nicht so viel mitbekommen haben.
Du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, was eine resiliente Person, du übrigens sprichst ja auch von resilienten Organisationen, aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, eine resiliente Person für Fähigkeiten besitzt. Kannst du mal so ein bisschen, auch wenn das vielleicht stark verkürzt ist, überblicksmäßig beschreiben, wie du eine resiliente Person sehen würdest, also was die ausmacht?
Also gehen wir kurz ins Gehirn. Im Gehirn hast du im Prinzip zwei konkurrierende Netzwerke, die für Problemlösung und um nichts anderes geht es in Krisen. Du musst Probleme lösen, um nichts anderes geht es übrigens auch im Leben, die da konkurrieren. Das eine ist der präfrontale Kortex und das andere ist die Amygdala. Und die konkurrieren um Energie, die konkurrieren um Kapazitäten. Und im Wesentlichen geht es darum, möglichst lange den präfrontalen Kortex angeschaltet zu lassen. Der präfrontale Kortex schaltet sich bei hohem Stress irgendwann aus, die Amygdala leider nicht, weil die Amygdala einfach in den älteren Bereichen des Gehirns lebt oder halt sitzt. Und da würde ich sagen, resilientere Personen können länger ihren präfrontalen Kortex anschalten. Mein Standardspruch ist, das ist so meine Grundweisheit für Resilienz, ist, was immer du tust, tu es aus einem guten Zustand heraus. Das heißt, ein guter Zustand, der natürlich situativ und kontextabhängig ist, der ermöglicht mir, besser auf meine Ressourcen, Kompetenzen, Fähigkeiten zuzugreifen, die ich in der Situation für Problemlösung brauche, Umgang mit Situationen und so weiter. Und da kommt es aus meiner Sicht darauf an, länger den präfrontalen Kortex angeschaltet zu lassen.
Würde das heißen, dass ich weniger, also dass der gute Zustand quasi heißt, dass ich in der Lage bin, mit meinen Emotionen erstmal überhaupt achtsam umzugehen, also die wahrzunehmen, sie einzuordnen, sie auch zu bewerten? Oder ist der gute Zustand eher etwas so nach dem Motto, ich bin gut drauf?
Nee, gut drauf, das ist so dieses Thema auch so toxischer Optimismus. Das sind so die Leute, die sagen, ja, du musst nur wollen, ne? Und du musst nur so Chakra-mäßig durch die Welt laufen. Ja, genau,
Motivationscoach.
Völlig, ja, völlig übersteuert, auch aus meiner Sicht auch wieder. Ne? Immer rigide ist niemals gut, weil Rigidität heißt Starre und Starre im optimistischen Feld ist toxischer Optimismus. Wenn was Schlimmes passiert und ich sage, hey, ist doch nicht so schlimm, dann kriege ich sozusagen da eine deutliche Rückmeldung, weil mir gerade Empathie fehlt. Du hast gefragt nach Emotionsregulation. Im Wesentlichen geht es darum, Emotionen wahrzunehmen. Das sind so drei Schritte, die es in der Resilienz gibt. Selbstwahrnehmung. Also wir machen im Training ganz viel Wahrnehmungstraining, somatische Marker spüren. Wie spürst du eigentlich Angst? Wie spürst du eigentlich Ärger? Das ist der erste Schritt. Zweiter Schritt ist Selbstreflexion, um überhaupt mal zu gucken, was waren da der Trigger? Habe ich da sozusagen als erwachsene Version von mir gehandelt oder war da vielleicht eine jüngere Version von mir am Start? Also irgendwie habe ich mich kleiner gefühlt, habe ich mich schwächer gefühlt. Dritter Schritt ist dann Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit ist das, was ich aus der Art, wie ich mit Dingen umgehen kann, möglichst mit einer großen Bandbreite dann heraus entwickelt.
Ich springe nochmal einen Schritt zurück, weil du hast ja eben von unterschiedlichen Hirnregionen gesprochen, Amygdala und präfrontaler Kortex. Jetzt zum Verständnis der Zuhörenden. Was funktioniert denn unter Stress zum Beispiel nicht? Also für welche Bereiche oder für welche Aktivitäten ist denn der präfrontale Kortex im Gehirn jetzt direkt zuständig?
Also bei Stress gibt es im Prinzip drei Stufen. Das ist jetzt sozusagen ein funktionales Stressmodell, was auf dem freien Energieprinzip von Carl Friston basiert. Und der hat gesagt, das Gehirn hat im Prinzip verschiedene Aufgaben. Das Gehirn ist ein Vorhersageorgan, das halt sagt, hey, so kann es werden, dann abgleicht, ist gleich soll oder ist ungleich soll. Und wenn ist ungleich soll, dann kommt es halt zu einer Anpassung. So. Diese Vorhersage, die geschieht im Großhirn, im Neokortex. Und das, was im präfrontalen Kortex ist, sind Entscheidungen, sind logisches Planen, also Handlungsplanung. Das passiert alles vorne, sprich, da kommt es dann von der Erwartung in die Umsetzung. Die Amygdala ist ein Bewertungsorgan oder ein Bewertungssystem. Ja, das heißt, jeder Reiz, der reinkommt, läuft durch die Amygdala und die Amygdala guckt sich an, kenne ich nicht. Unbekanntes ist für uns generell erstmal, dem sind wir vorsichtiger entgegen, weil Unbekanntes kann paläoanthropologisch gesehen immer für uns den Tod bedeuten. Ne? Also früher durch irgendwie den Wald gehend eine Frucht zu essen, die wir nicht kennen, das waren die frühen Optimisten, die haben weniger oft überlebt, weil die einfach manchmal in eine Frucht gebissen haben, die dann sozusagen ihren Tod gegeben hat, so, ne? Oder halt zumindest starkes Unwohlsein. Zurück zum Gehirn. Alles, was in die Amygdala reinkommt, wird dann entweder weitergegeben zur weiteren Bearbeitung oder das Stresssystem wird aktiviert. Wenn ich mir das jetzt mit diesen drei Stressstufen angucke, dann ist die erste Stressstufe für das Gehirn so wie so ein Hochfahren. Also das Gehirn investiert dann Energie, wenn es neue Muster lernen muss, wenn es neue Verhaltensweisen ausprobieren muss, wenn es eine Problemlösung anstößt, dann aktiviert das Gehirn Energie. Der Stress 2, also das, was danach kommt, der zweite Teil der Stressreaktion, ist das typischerweise, was wir kennen, Fight, Flight, Freeze, also die 3F, Flucht, Kampf, Todstellen. Und dann über längere Zeit Fold, im Sinne von Aufgabe, Burnout und so weiter, fällt da rein. Die dritte Stufe des Stresses ist sehr viel Stress in sehr kurzer Zeit und das führt typischerweise zum Trauma. Das ist wie so eine Art Notausknopf, der dann im Gehirn betätigt wird, wo das Gehirn einfach abschaltet, um sozusagen vor weiterem Schaden bewahrt zu werden.
Das heißt, du würdest jetzt vielleicht auch die erste Stufe des Stress gar nicht als, also eher als positiven, ökonomisierenden Stress beschreiben, der uns dazu befähigt, dazuzulernen und in neuen Situationen Entscheidungen zu treffen.
Ja, und das Wichtige hierbei ist auch noch, wie ich den intern bewerte. Mhm. Also es gibt ganz oft bei Menschen, die auf die Bühne gehen, so eine Art Grundaktivierung. Das ist bei mir auch, wenn ich vor 800 Leuten spreche, also damals, als man noch vor Menschen gesprochen hat, naja, ne, man kann in den Geschichtsbüchern...
Wir haben bestimmt auch knapp 800 Zuhörende hier in unserem Podcast. Ja, ja. Irgendwann ist, mal.
Ich stell mir so 50 vor denen kann ich gut reden, ne, da reagiere ich nicht zu sehr mit Stress. Dann merken viele so ein Hochfahren. Also, ne, das kennt man oder auch in der Klausur.
Was ja auch erstmal beängstigend sein kann, wenn man es nicht einzuschätzen
weiß. Ja, genau. Und das ist genau einer, es geht ja heute auch darum, den Zuhörenden ein paar Tipps anzubieten. Da ist sofort der erste Tipp. Die Frage ist, wie fühlt denn sich das an, wenn sich dein Gehirn problemlösungsbereit macht? Ne, da merkst du, wirst wacher, klarer, fokussierter, konzentrierter. Wenn du dann aber in so eine interne Hypnose gehst, sagst, oh Gott, ich habe Stress, oh Gott, jetzt, der Stress, oh Gott, was, wenn ich jetzt nichts mehr weiß, oh Gott, ne, und du merkst schon, das hat eine Auswirkung, ne? So, wenn du das mal so ein paar Minuten machst und diese Blackout-Situationen sind alles in der Regel unbewusste, autohypnotische Prozesse, wenn ich selber in diese Schleifen gehe, dann wird mein System irgendwann abschalten, weil die Stress-1-Stufe verlassen wird und ich in Stress 2 komme, dann habe ich Fluchtkampf-Todstellen, dann, hey, was ist das für eine Arbeit, nee, kann doch nicht, oder halt Stress 3, bupp, ausgeschaltet, Blackout. Das sind alles Kompetenzen, die das Gehirn schützen sollen, die wir aber, wenn wir sie verstehen, damit besser umgehen können. Das heißt, wenn man so eine leichte Nervosität spürt, auf der Bühne denke ich immer so, ah, das ist meine Auftrittsfreude, mein System macht sich bereit für Höchstleistung. Und über diese Bewertung, ne, die Amygdala ist auch ein Bewertungsorgan, merkt die Amygdala, wenn die Nervosität, wenn die Reize aus dem Körper kommen, sozusagen, es fährt hoch. Ah, okay, das ist gut, das ist erwünscht, weil so kann ich Höchstleistung bringen. Wenn man im Netflix-and-Chill-Modus in der Klausur sitzt, kannst du einfach nicht so gut die Sachen reproduzieren, als wenn du sozusagen ein gutes Maß an Stress hast.
Das ist ja auch ein ganz wichtiger Hinweis für alle Studierenden. Also ein bisschen Schwitzen vor der Klausur ist gar nicht schlecht. Darüber sollte man sich eher freuen, als Angst zu haben, weil der Organismus sich vorbereitet. Genau. Ja, sehr cool.
Also so ein bisschen hochfahren ist gut, zu viel, ne? Die Dosis macht auch da das Gift.
Ja.
Jetzt beschreibst du ja einen Umgang in Stresssituationen, der, ich sag mal, mindestens zwei Komponenten hat, nämlich auf der einen Seite eine Wahrnehmungskomponente. Ich muss überhaupt erkennen, du hast vorhin somatische Marker genannt, also ich muss in irgendeiner Form wahrnehmen, was ist jetzt, was stresst mich eigentlich, in welche Symptome hat das? Symptome im Sinne von Auswirkungen, Wahrnehmungskategorien. Und dann muss ich das Ganze aber irgendwie rational fassen und für mich selber auch in eine Bearbeitungsstruktur überführen.
Genau.
Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, dann klingt das total plausibel. Ich frage mich nur, wie kriege ich das hin, wenn ich jemand bin, der vielleicht leicht gestresst ist, der schnell in die zweite Stressphase, wie du gerade beschrieben hast, abdriftet. Was kann ich tun? Also was kann ich als Studierender tun, wenn ich merke, ich bin oftmals gestresst und ich bin jemand, der findet sich dort wieder, der vielleicht nicht die Kompetenzen hat, damit konstruktiv umzugehen? Also was bietet Resilienz sozusagen für Fähigkeitsentwicklung? Was kann ich, wie kann ich mich resilienter machen?
Ja, das, wenn ich das jetzt in drei Sätzen erklären würde, würde ich wahrscheinlich irgendwo auf einer Insel sitzen und meine Milliarden scheffeln.
Das glaube ich auch.
Ich versuche es mal. Also ein wesentliches Ding, was mir jeden Tag hilft, ist Meditation. Mhm. Morgens und abends. Jetzt werden ganz viele sagen, habe ich probiert, funktioniert nicht. Und da denke ich dann immer so, okay, was hast du für ein Konzept von Meditation? Ich habe angefangen mit 1 bis 2 Minuten morgens sitzen. Aufrecht sitzen ist gut, ne? Also gerader Rücken, Bauchatmung und allein da mal zu spüren, wo geht mein Atem hin? Einfach nur 1-2 Minuten reicht. Wenn das gut funktioniert, also wenn ich gut den Unterschied erstmal merke, ich atme in den Brustbereich und ich atme in den Bauchbereich, habe ich schon mal physiologisch den Zugang zu Aktivierung Sympathikus, Aktivierung Parasympathikus. Mhm. Parasympathisch eher tiefe Bauchatmung, lange Atemzüge, ein bisschen länger ausatmen als einatmen. Ne, kennt man dieses, aktiviert den Parasympathikus, unser Entspannungs- oder Rest-and-Digest-System. Und Einatmung, wenn man jemanden erschrickt, dann machen alle, atmen schnell ein, das aktiviert den Sympathikus, Fluchtkampf, Todstellen wird zumindest mal vorbereitet. Und allein über ein langsames Steigern von Meditation, und es gibt zig Apps, es gibt ganz viele Angebote, da mal niederschwellig für sich selber eine Meditationspraxis zu entwickeln. Das hilft für alles. Das führt dazu, dass die graue Masse im Gehirn zunimmt. Das führt zu anderen Konsolidierungsprozessen sehr zu empfehlen.
Das ist auch nicht nur eine körperliche sozusagen Struktur, die du da ansprichst, sondern auch eine Achtsamkeitsübung im Sinne von, wo atme ich eigentlich hin, was nehme ich wahr?
Ja. Ja, also aus meiner Sicht kann man, das ist ja so ein bisschen Descartes Irrtum, man kann quasi Körper und Geist nicht voneinander trennen. Ich sage gerne nachher auch noch was zum Thema körperliche Resilienz, weil es da dann auch generell viel um Regulationsfähigkeit geht, Regulationsfähigkeit des Systems. Wenn ich jetzt auf das Thema Meditation schaue, dann geht es mir im Prinzip darum, einfach Bewusstheit zu erlangen. Und da gibt es dieses schöne Zitat von Viktor Frankl, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt die Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegen unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Das heißt, das, wo ich reinkommen möchte und wo man den Raum vergrößert zwischen Reiz und Reaktion, das ist mit Meditation. Es gibt ganz viele Menschen, klar, wenn ich im Stress bin, da ist der Raum nicht vorhanden. Ja, da kommt ein Reiz und da kommt automatisch von mir eine Reaktion. Das ist für mich aber automatisch eine Rückmeldung, wo ich sage, oh, du musst mal wieder ein bisschen runterfahren, legst dich nachher mal irgendwie ein kleines Nickerchen hin. Ich kann ohnehin so Powernaps und solche Dinge nur empfehlen, weil die neben Gedächtniskonsolidierung auch ganz viele andere stressabbauende Sachen halt machen. 10 Minuten reichen. Und das Thema Meditation hilft nicht nur Achtsamkeit zu entwickeln, hilft nicht nur Körperwahrnehmung zu schulen, sondern einfach auch im Gehirn die Strukturen zu stärken, die ja besser dann mit Amygdala-Aktivierung umgehen können.
Okay, also Meditation als ein zentrales Element sozusagen auch zur Ausbildung von Resilienz. Was gibt es noch?
Naja, also was...
Wie kann ich den Raum, den du gerade beschrieben hast, eigentlich, wie kann ich den finden, wie kann ich den vergrößern?
Ja, und da ist, landet man relativ schnell bei Emotionen oder auch bei Triggern, die man hat. Und interessant finde ich dann so Fragen, die kann man gut auch mit einem Coach oder mit einer wohlmeinenden Freundin oder einem wohlmeinenden Freund mal erörtern. Was triggert mich eigentlich? Also,
was meinst du mit Triggern?
Also, ja, Triggern ist im Prinzip, wann gebe ich meine Gefühlsfernbedienung aus der Hand? Wann komme ich ungewollt in komische Zustände? Und bei mir ist das manchmal so, da sehe ich Leute und ich finde die erstmal pauschal blöd. Ich kenne dich nicht. Und dann denke ich so, aha, spannend, was macht denn hier gerade mein Gehirn? Also mein Gehirn ist ja ein Vorhersageorgan. Das heißt, mein Gehirn guckt die ganze Zeit, passt die Struktur, passt das Muster, passt vielleicht auch das Gesicht, was ich gerade erkenne, zu irgendeiner Schablone aus meiner Vergangenheit. Und wie haben wir damals reagiert, sodass wir überlebt haben? So. Und so wird mir irgendwann klar, dass eine Person mich an meinen alten Physiklehrer erinnert. Und ich immer, wenn ich den gesehen habe, wurde ich also auf der einen Seite aggressiv, aber auch ängstlich. Das ist eine echt komische Mischung, ne? Aber der hat echt ein paar ganz komische Sachen damals gemacht. Und ich bin jetzt 46 Jahre alt. Also mir kann das egal sein, der hätte mir nichts tun können. Aber mein Gehirn erinnert sich da an was. Und genau daran habe ich dann, ich habe mehrere Coaches, mit denen ich regelmäßig arbeite, habe ich dann mit einem Coach an der Entemotionalisierung dieser Erfahrung gearbeitet. So. Man kann sich fragen, worauf reagiere ich eigentlich mit Ärger? Das ist noch so ein bisschen eine übergeordnete Sache. Und Ärger ist eine ganz wertvolle Emotion im Sinne von, sie weist uns darauf hin, was uns wichtig ist. Also was die persönlichen Werte sind. Und über manche Dinge regt man sich auf und über manche nicht. Dann fragt man eine zweite Person, kannst du dich darüber aufregen? Und dann sagen die, nö. Und man denkt sich so, was stimmt denn mit dir nicht? Du musst dich doch darüber auch aufregen. Das geht doch gar nicht. So, und bei mir zum Beispiel ein wichtiger Wert ist Wertschätzung und Achtsamkeit. Und es gibt Leute, denen ist das nicht so wichtig. Denen ist auch Achtsamkeit nicht wichtig. Wenn ich das dann merke, dass die unachtsam sind, rege ich mich auf. Und Ärger fährt immer die Amygdala hoch. Dann bin ich eher im Freund-Feind-Modus statt im Kooperationsmodus. Und das sind so Zugänge, die, wenn man sich damit auseinandersetzt, wofür stehen die Emotionen? Auch Angst als Hüterin der Sicherheit. Immer wenn Angst bei mir kommt, weiß ich, hey, ich muss was für meine Sicherheit tun. Und das sind so Dinge, wo ich so denke, ja, da fehlt einfach viel. Da fehlt viel Psychoedukation, da fehlt viel Emotionswissen auch. Und alleine das macht schon unheimlich sozusagen, ja, unheimlich viel aus in Bezug auf Resilienz. Das Ziel ist immer, erstmal die Verstehbarkeit zu haben, um dann in diesem Dreiklang von Antonowski ja auch Kohärenzsinn, dann in die Handhabbarkeit zu kommen, um dann sozusagen mit Sinnhaftigkeit zu verstehen, wofür ist denn das gerade gut.
Jetzt hast du natürlich etwas beschrieben, was sehr darauf basiert, du hast den Coaching-Begriff ja schon mehrfach jetzt verwendet. Der spielt in der Resilienz, glaube ich, eine große Rolle, nämlich jemanden zu haben, der die richtigen Fragen stellt, ja, der sozusagen die richtige Reflexionsanlässe gibt. Jetzt ist eine Institution wie die Universität, und wir richten uns ja insbesondere auch an Studierende in dem Bereich der mentalen Gesundheit, eine Universität jetzt nicht so richtig darauf ausgerichtet, Coaching-Prozesse zu institutionalisieren und anzubieten. Gibt es einen anderen Weg oder einen Parallelweg, eine Alternative, kann ich mir das anlesen, das Wissen? Gibt es vielleicht auch Anregungen, die mir diese Fragen stellen, die ich vielleicht auch in einer Art von Introspektion führen kann? Weil ich wirklich dann die Frage stelle, eine solche Institution wie die Universität bietet ein vielfaches Maß auch an Krisenhaftigkeit. Ein Studium ist, glaube ich, durchzogen durch verschiedene Krisen, die ich durchleben muss. Jetzt fehlt mir aber vielleicht der Partner, der Spielpartner, mit dem ich genau Resilienz aufbauen kann, weil ich die Fragen, weil ich das Wissen, du hast, ne? Psychoedukation ja gerade auch genannt, wie kann ich damit umgehen? Also was wären so niederschwellige Zugänge, die es mir als Studierender erlauben würden, mich mit dem Thema intensiver auseinanderzusetzen, vielleicht ohne direkt mit einem Coach zu arbeiten?
Also ich würde bei so, ich sag mal, so in Anführungsstrichen normalen Symptomen. Also, dass man mal Angst hat, dass man mal irgendwie schlecht drauf ist und so weiter, würde ich für mich immer erst mal gucken, habe ich irgendeinen guten Freund, eine gute Freundin, und zwar die Kategorie Freund oder Freundin, die einem mal auch Klarheit schenken. Ne? Also man braucht nicht diejenigen, die immer sagen, ach, ist alles toll, ist alles schön. Und darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht wirklich um auch klare Feedbacks, um einen klaren Spiegel.
Also soziale Einbindung ist für dich auch ein ganz, ja, ganz wichtiges
natürlich, total.
Fund für
ja, na klar, okay. Mit den Leuten reden. Ne? Okay. Also ein Freund von mir ist Wehrleiter bei der Feuerwehr in Berlin und die haben nach den Einsätzen immer noch eine große Gesprächsrunde, wo sie einfach im Sinne der Bindung, der Verbindung, des Netzwerkens ihre Ergebnisse teilen, nochmal miteinander sprechen, nochmal sagen, hey, wie war das für euch und so weiter. Alleine das hilft schon, auch mal Sachen auszusprechen.
Also auch Appell für eine größere Ehrlichkeit, ja, und eine größere Aufrichtigkeit vielleicht auch im Studium.
Naja,
ne?
Natürlich, genau. Und dann muss man sozusagen entscheiden, ab wann gehe ich zu einem Coach. Was man immer machen kann, es gibt ja psychosoziale Beratung und so weiter. Da war ich im Studium auch, weil ich mich zum Teil völlig überfordert gesehen habe. Ich hatte Angst vor Klausuren, ich habe schlecht geschlafen, ich hatte so leichte depressive Attacken und dachte mal, ich bin alleine. So. Und dann dachte ich irgendwann, das bringt ja nichts, wenn ich das hier allein mit mir rumtrage. Dann haben wir so ein bisschen rumgefragt und alle sagten, ja, können wir auch. Also erste Message da ist, du bist nicht allein. Mhm. So. Das hat mir schon mal geholfen, weil ich so dachte, ah, okay, ich bin doch irgendwie normal, so unnormal wie ich sonst auch bin, bin ich zumindest da normal. Und dann habe ich quasi weitergeguckt, war da bei der psychosozialen Beratungsstelle und die sagten dann, such dir mal einen Therapieplatz. Das war rückblickend gesehen, hatte ich so das Gefühl, das ist es gerade nicht so. Und ich habe dann einfach mich auf die Suche begeben. Das war in den 97, 98, da gab es schon so Selbsthilfebücher, da gab es noch nicht so richtig viel im Internet. Da habe ich ein bisschen gelesen und da wuchs dann mein Wunsch, mich mit dem Thema näher auseinanderzusetzen. 99 hatte ich dann meine erste Hypnose. Also ich bin zu einem Hypnotherapeuten gegangen, habe gesagt, Mensch, das klingt spannend irgendwie. Mal ausprobieren. Ne? Also das ist über 20 Jahre her. Und der hat innerhalb von, weiß nicht, 2, 3 Sitzungen, die ich echt total entspannt war, ich bin jetzt auch sehr suggestibel und kann mich da auch gut drauf einlassen, hat Dramatisches in meinem Leben bewirkt. Also wirklich riesige Verwandlungen. Zumindest war die Angst weg und die Angst war großer Teil des Grundproblems. So. Und das war in Summe dann auch mein Weg in diesen Bereich rein, dass ich sagte, ey, das ist ja spannend, das geht ja echt schnell. Also Veränderung muss jetzt nicht 1,5, 2 Jahre dauern, sondern bei aller Berechtigung, die auch Psychotherapien haben, gibt es immer noch diesen Bereich zu, ich gehe erstmal zu einem klugen Coach und gucke, ob nicht vielleicht sozusagen so eine erste leichte Verbesserung mit oder bei diesem Coach da ist. Da würde ich nicht da würde ich schon gucken, was ist da qualitativ, ist er oder sie in einem Verband, welche Ausbildung hat er oder sie und so weiter. Und ich würde erstmal, bevor ich irgendwas unterschreibe, irgendeinen Vertrag, würde ich erstmal eine Stunde hingehen und auf den Nasenfaktor achten. Ne? Fühle ich mich da wohl, fühle ich mich gesehen, habe ich das Gefühl, die Person hat auch Interesse an mir oder will die mir nur was verkaufen? So. Und dann ging mein Weg im Prinzip über verschiedenste Ausbildungen weiter, über verschiedenste Bücher. Und ich kann heute nur empfehlen, mal im Internet einfach zu googeln, bei YouTube mal zu gucken. Da gibt es unheimlich viel. Und das, wo ich für mich immer abschalte, ist, wenn Leute mir so allein glücklich machende Sachen halt verkaufen wollen. Und die sagen, hey, du brauchst nur meine Methode und mit den 3 Schritten, die 480 Euro kosten, bist du dann auf ewig geheilt. Da bin ich raus, weil das der Vielfalt des menschlichen Seins nicht gerecht wird, sondern da einfach ein bisschen gucken, ein bisschen lesen, das hilft schon. Und Coachingstunde kostet zwischen 80 und 120 Euro, vielleicht auch mal mehr. Emotionscoaching mit Spotting-Techniken, EMDR, M-Trace und so weiter, da mal zu gucken und einfach mal einen Termin zu machen, mal, weiß ich nicht, 80, 100 Euro.
Ja, das ist ein spannender Ansatz, ne? Weil jetzt so eine Zwischenebene zwischen der, ja, sag ich mal, Selbstverständlichkeit ja, Therapie ist und aber auch dem sozusagen wirklich psychotherapeutischen Bereich, der sicherlich auch spannend für Studierende ist. Ist ein guter Hinweis. Kannst du vielleicht noch mal so ein bisschen etwas sagen zu den, weil wer das Konzept kennenlernen will und sagt, ich möchte vielleicht da auch so ein bisschen mehr drüber erfahren. Du hast ja auch ein Konzept entwickelt, das nennt sich die Resilienzlotsen, also jemanden, der auch in Organisationen, egal welcher Art, vielleicht auch so eine Art Mittlerrolle einnimmt, vielleicht noch nicht Coach, aber doch zumindest ansprechbar für solche Themen ist. Wäre das auch ein System, wo du sagen würdest, Mensch, da könnte die Universität von profitieren? Wäre das auch ein Ansatz, wo man sagen würde, Mensch, überlegt mal, wir als Healthy Campus vielleicht auch in diesem Bereich noch aktiver zu werden?
Bin ich sofort dabei, können wir auch sofort die Ausschreibung starten.
Sehr gut.
Weil,
Josie.
Notiert.
Neues Handlungsfeld.
Naja, also ich habe jetzt allein im Herbst in 4 großen Unternehmen bilde ich Resilienzlotsen aus. Und in dem einen Unternehmen, die haben 2000 Kundenberater, die über ein Trainer-Team von 70 Leuten, und dann gibt es Train the Trainer, das sind 8 Leute, und die 8 Leute schule ich. Es geht im Wesentlichen um auch da niederschwellige Angebote. Ich habe relativ viele Postkarten entwickelt, wo kurze Impulse drin sind. Ob sie jetzt Atme oder ein Zitat oder was auch immer sind oder einfach nur kurze Hinweise zur Emotionsregulation, das geben die Lotsen weiter. Die Lotsen sind natürlich keine Coaches, weil für eine Coaching-Ausbildung, für eine seriöse Coaching-Ausbildung braucht man, würde ich sagen, Präsenz mindestens 20, 25 Tage und dann nochmal mindestens das Gleiche halt in Supervision und in selber üben und so weiter. Aber so ein Lotse kann an 2 oder 3 Tagen schon mal ein Grundkonzept geben. Und ich arbeite total gerne mit Pareto. Also wenn ich schon mal mit 20%, wo ich jemandem vielleicht einfach nur eine Emotionsregulationstechnik zeige, ich schon mal 80% lösen kann von seinem Grundproblem. Wunderbar. Einen wichtigen Teil wollte ich noch sagen, weil der für mich, den hatte ich lange nicht auf dem Schirm, also so die ersten 3, 4 Jahre hatte ich den nicht so auf dem Schirm. Und irgendwann wurde mir klar, dass nicht nur mentale Resilienz relevant ist, sondern auch körperliche Resilienz.
Was meinst du damit, körperliche Resilienz?
Körperliche Resilienz heißt, der Körper ist ja nicht gemacht, für permanent in der Komfortzone zu bleiben. Also wenn du den ganzen Tag auf dem Sofa liegst und irgendwie dich beschallen lässt, dann atrophiert ganz viel, dann verlierst du sozusagen bestimmte Dinge, funktioniert nicht. Permanent in der Stresszone ist auch nicht gut. Das heißt, du brauchst quasi einen Wechsel, also du brauchst Elastizität, du brauchst Adaptationsfähigkeit. Das heißt, auch sich neuen Systemen, neuen Dingen auszusetzen, super für das Gehirn. Das Gehirn will lernen, das Gehirn will wachsen und die Komfortzone wächst damit kontinuierlich. Aber wichtig ist, die Grundkomfortzone zu haben und vor allen Dingen regulationsfähig zu sein. Das heißt, wenn ich mich jetzt an so eine Situation wie hier anpasse und ich merke, also ich bin hochgefahren, ich merke so, auch eine leichte Erwärmung und so weiter, dann ist das jetzt eine Adaptation an den Präsentationsmodus. Danach brauche ich aber eine Regulation, nämlich wieder auf ein normales Maß. Und diese Regulationsfähigkeit, die heißt, also dafür ist sozusagen der Körper wichtig. Und körperliche Resilienz beantwortet die Frage, ob der Körper an sich regulationsfähig ist. Da spielt das Hormonprofil eine Rolle, also funktioniert die Nebenniere, vormittags Cortisol, habe ich da auch einen Peak zwischen 9 und 10. Wenn ich nachts um 2:30, 3 aufwache, das ist der meistgeklickte Artikel auf meiner Website mit knapp 30.000 Besuchern jeden Monat, warum wache ich nachts um 2:30 auf, dann weiß ich, okay, mein Stresssystem scheint da ein bisschen aktiviert zu sein, fehlt in der Regulation. Mikrobiom, also was ist bei mir im Darm los? Habe ich öfter mal Gehirnnebel? Reagiere ich allergisch gegen bestimmte Dinge, dann ist in der Regel das Mikrobiom nicht okay. Und das Mikrobiom hat neben sozusagen der Darm, neben dem Immunsystem, auch verschiedene andere Verbindungen ins Gehirn und moduliert da unheimlich viel. Dann das Thema Mikronährstoffe, Mikronährstoffanalyse. Ich brauche für die Anpassung an Stress ein bestimmtes Maß an Mikronährstoffen. Wenn mein Darm nicht gut resorbiert, dann kann ich mich noch so gesund ernähren. Wenn ich ein normales Maß zuführe, wird er das nicht aufnehmen. Und da gibt es sozusagen den Zonulinwert, der zeigt halt, wie permeabel, wie durchlässig ist der Darm. Und als Gesamtes sich das mal anzugucken und sich zu fragen, wie regulationsfähig ist überhaupt mein Körper? Und mittlerweile, ich arbeite mit keinem Burnout-Patienten mehr, der nicht auch zu dem Kooperationsarzt, mit dem ich dieses Konzept auch entwickle, geht und wo der Darm gecheckt wird, wo das Hormonprofil gecheckt wird, wo auch die Schilddrüse gecheckt wird, großes Blutbild, gibt es eine Schwermetallbelastung und so weiter. Und manchmal hat sozusagen das, was ich erlebe, ganz anderen Hintergrund, als ich vielleicht erstmal dachte.
Finde ich auch einen spannenden Ansatz. Kannst du noch vielleicht ganz zum Schluss nochmal was sagen? Ich denke ja immer, wenn du über körperliche Resilienz sprichst, jetzt kommt gleich ein Hinweis zum Sport und zur Bewegung. Gibt es da Erkenntnisse, welche Bedeutung das auch haben kann für das Thema Resilienz?
Ich heb mir das Beste mal zum Schluss auf. Also, also wenn man sich jetzt das Thema, wenn man sich jetzt Stress nochmal dysfunktional anschaut, dann ist Stress ja erstmal neutral eine Energiebereitstellung. Und zwar in der ersten Stufe einfach, um Probleme zu lösen. Zweite Stufe, Fluchtkampf, Todstellen. Die Frage ist nur, wenn ich diese Energie bereitgestellt habe, was mache ich dann mit der? Das heißt, Sport an sich, um diese Energie loszuwerden, super. Sport an sich, um die Elastizität meines Körpers zu trainieren, Herz-Kreislauf-System und diese ganzen Dinge auch super. Man nennt das unter anderem auch Hormesis. Also gibt ja diesen verrückten Holländer da, der sich immer ins Eisbad setzt. Wim Hof hat auch verschiedene Atemtechniken. Und das basiert im Wesentlichen auf dem Prinzip der Hormesis. Das heißt, ich setze mich bewusst Stress aus, um überhaupt auch meine Stress Adaptationsfähigkeit zu stärken. Das ist ja im Sport nichts anderes.
Ja.
Ne? So. Auch da weiß man, jeden Tag ganz viel trainieren hilft nichts. Ich brauche auch Pausen. Da gibt es ja diese ganzen Trainingszyklen, das wisst ihr alle viel besser als ich. Und so ist es mit Stress auch ein bisschen. Wenn ich stressige Zeiten hatte, ich plane mir immer 1-2 Tage ein, um zu regenerieren. Und das, es würde ja gar keinen Sinn machen, wenn ich 20 Mal am Tag super Sätze für meinen Bizeps mache, das sagt ja jeder Sportler, ne, bringt nichts. Also mach einmal, vielleicht zweimal, aber dann gib dem Zeit zu wachsen. Und genauso würde ich auch Stress und starke Belastungen im Alltag sehen. Wenn du eine starke Belastung hattest, dann sorg für dich und plan danach eine Ruhephase ein. Dann so Sachen wie das Thema Faszien ist ja zum Glück auch in den letzten Jahren gekommen, Beweglichkeit des Körpers und so weiter. Und ich mache jetzt seit über 20 Jahren Yoga und muss wirklich sagen, diese Yoga-Praxis, dieses Dehnen und auch das, was an Energie im Körper festhängt, also das, was auch an Emotionen zum Teil in Faszien gespeichert ist, das über eine regelmäßige Bewegungspraxis rauszubringen, auch super. Und Sport hat für mich auch ganz hohen meditativen Charakter. Also sei es ein kleiner Trab durch den Wald oder was auch immer, sei es nur ein Spaziergang, den man ein bisschen schneller macht, hat immer auch so einen verarbeitenden Charakter.
Sebastian, vielen Dank, dass du diese Kurve noch gekriegt hast und den Sport mit eingebracht hast.
Na klar.
Das tut mir sehr, sehr gut. Ja, vielen, vielen Dank. Du machst wirklich sehr viel Lust auf das Thema. Für alle diejenigen von euch, die noch mehr Lust auf das Thema haben und noch mehr erfahren wollen, sei an dieser Stelle schon mal darauf hingewiesen, dass wir mit Sebastian im Wintersemester im Rahmen des Healthy Campus Zertifikatprogramms Gesundheit, gesund studieren, gesund leben, gesund arbeiten, ein Lehrangebot im Rahmen der Schlüsselkompetenzen anbieten werden, wo das zum Thema wird, nämlich Resilienz, noch mehr in den Hintergründen zu erfahren, aber auch diese, ich sage mal, Techniken, auch vielleicht den Umgang damit noch ein bisschen spezifischer in den Blick zu nehmen. Wir freuen uns da schon sehr drauf, Sebastian, mit dir das gemeinsam dann auch im Wintersemester anzugehen. Wir hoffen sehr in Präsenz. Mal schauen, was sozusagen die Pandemie uns noch so hergibt. Josie, ich denke, du als Yoga-Lehrerin hast dich gerade schon angesprochen gefühlt, auch bei den meditativen Phasen. Wie ist es mit dir und deiner Resilienz? Was nimmst du mit aus dieser Podcast-Folge von heute?
Ich nehme auf jeden Fall mit, Emotionen im Nachhinein zu reflektieren und zu bewerten und gar nicht immer unbedingt auf mich bezogen, weil ich eigentlich weiß, was mich sauer macht, sondern so zu reflektieren, wenn mein Gegenüber sauer ist, warum ist die Person eigentlich gerade sauer und was habe ich da ausgelöst? Ich glaube, das ist auch im Verständnis untereinander ziemlich wichtig, das zu differenzieren und nicht einfach nur zu sagen, oh, der hat gerade schlechte Laune und total blöd, sondern halt da nach dem Warum zu fragen. Ich bin total begeistert, weil ich tatsächlich gedacht habe, wir hatten jetzt schon psychosoziale Belastungen, wir hatten schon mentales Training, es ging alles in die ähnliche Richtung und ich bin nicht davon ausgegangen, heute nochmal so viel Neues zu lernen, das Zusammenspiel von der mentalen Gesundheit, von der körperlichen Resilienz, also ich bin mir sicher, dass wir auch bei den Zuhörenden heute bestimmt ein paar Interessenten gewonnen haben, die da nochmal nachlesen werden. Mein Appell wieder an alle, beschäftigt euch mit dem Thema, wenn es euch interessiert oder auch wenn ihr euch in den ein oder anderen Punkten betroffen fühlt. Lest was nach, du hast es selbst gesagt, es gibt sehr viel im Internet, was einem schon mal so einen kleinen Zugang zu dem Thema bietet und vielleicht wird da ja schon das ein oder andere Problem gelöst und wenn noch, wenn nicht, dann gibt es ja die Coaches, die gerne weiterhelfen. Also.
Und mein Appell wirklich an euch, auch nach dem Gespräch heute mit Sebastian, gebt mentaler Gesundheit auch den Raum, den es braucht. Also ich glaube, dass wir auch bei den Olympischen Spielen jetzt etwas erfahren durften, dass auch Spitzensportlerinnen sich im Bereich der mentalen Gesundheit sehr, sehr stark geöffnet haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Appell, der auch immer mehr in die Universität Einzug erhalten sollte, nämlich mentale Gesundheit ernst zu nehmen, das auch anzusprechen und sich damit eben auch intensiver auseinanderzusetzen. Und ich glaube, Sebastian, ich spreche für alle unsere Hörerinnen und Hörer, du machst Lust auf das Thema. Wir freuen uns auf die Veranstaltung im Wintersemester und ich glaube, das bietet noch so viel. Wir laden dich einfach demnächst nochmal zum Podcast ein und vertiefen das vielleicht an einigen Stellen nochmal spezifisch. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Alles Gute für die anstehenden Monate. Du hast viel zu tun, aber hast ja auch die Skills, damit entspannt umzugehen. Josie,
mir bleibt wie immer das Schlusswort.
Dir bleibt das Schlusswort wie immer. Vielen, vielen Dank für eure erstmal Beteiligung und ja, du hast die letzten Worte.
Ja, wieder vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart und geben euch mit auf den Weg, einen gesunden Optimismus an den Tag zu legen. Nicht alles immer nur toxisch optimistisch zu betrachten, sondern alles zu reflektieren und wie du schon gesagt hast, gibt mentaler Gesundheit einen Platz in eurem Leben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.
Wir verabschieden uns. Vielen Dank, Sebastian, dass du bei uns zu Gast warst.
Alles Gute für euch.
Alles Gute.